Hallo und herzlich willkommen zur, ich weiß nicht, 27., 28., auf jeden Fall zur neuen Folge von Die fünfte Reihe, der NHL-Podcast. Wir haben wieder eine Woche Hockey hinter uns und auch, wir haben es gerade angeschaut, Grand Slam-Finale von den Australian Open.
Alle Tennisfans.
Deswegen nehmen wir jetzt ein bisschen später auf. Ich musste Novak Djokovic noch zum Sieg hier schreien, fiebern.
Ich glaube, er hat es echt heute sehr, sehr entspannt selber hingekriegt.
Ja, hat er, aber also.
Schadet nicht.
Hätte es nicht geklappt, an mir hätte es nicht gelegen.
Das stimmt.
Ich habe unterstützt, das wo stimmt. Ich konnte.
Das stimmt.
7-5-6-2-6-2 für die es interessiert. Und jetzt Eishockey.
Wir machen heute eine kurze Folge.
Wie jede Woche.
Wie jede Woche nehmen wir uns das vor. Weil es bei uns heute super windig ist und wir danach Drachen steigen lassen gehen.
Wenn es der Drache aushält. Clara meint, es ist zu windig. Ich war noch nie Drachen steigen.
Also. Deshalb müssen wir heute Drachen steigen lassen gehen, weil Matthias noch nie das gemacht hat. Und das akzeptiere ich nicht und deshalb wird es heute gemacht.
Also, ich befürchte aber, zusammenbauen muss ich ihn, oder?
Nö.
Okay, na, dann habe ich jetzt noch mehr Bock.
Du kannst es nicht. Also, Eishockey. NHL Outdoors at Lake Tahoe. Müssen wir auf jeden Fall drüber quatschen, weil es unglaublich schön war, diese Saison, die Outdoor Games an Lake Tahoe auf dem Golfplatz direkt an dem See gelegen und dahinter also das Bergpanorama, wo auf den Bergspitzen Schnee liegt. Traumhaft, traumhaft schön.
Ganz kurze Facts also, zu Lake Tahoe, willst du die noch wissen?
Unbedingt.
Weil, das wusste ich ja nicht, aber das haben wir gestern zusammen rausgefunden. Ich dachte, er liegt nur in Kalifornien, er liegt genau an der Grenze, also die Grenze zwischen Nevada und Kalifornien läuft durch und es ist der sechstgrößte See in Nordamerika.
Ah ja, Fun Facts.
Das sind keine Fun Facts, das sind Facts.
Facts. also mega, mega gutes Setup fand ich. Also eigentlich tolle Fernsehbilder auch. Und da man es ja eh ohne Zuschauer machen muss diese Saison, haben sie die Chance genutzt, um es halt da auszutragen, weil es mit Zuschauern da nicht gehen würde.
Ja, normalerweise ist es immer in so
Stadien.
Genau, Footballstadien.
Genau. Einziges klitzekleines Problemchen, die Sonne hat geschienen und das Eis ist geschmolzen.
Dafür hat es richtig schön
ausgesehen. Ja, und
hätte die Sonne nicht so geschienen, wäre auch das ganze Panorama, alles, was du da jetzt so gefeiert hast, hätte nicht so stattgefunden.
Aber es sah echt toll aus.
Es sah toll aus. Weißt du, was am besten aussah?
Philipp Grubauer.
Ja, Mist. Er nimmt mir jetzt natürlich den Wind aus den Segeln, weil der sah wirklich am allerbesten aus. Aber es haben ja die Avs gegen die Golden Knights gespielt und auf dem See der Typ alleine auf seinem Boot, volle Detroit Red Wings Montur.
Aber er hat sehr oft ins Fernsehbild geschafft.
Ja, und er hat es auch auf den Instagram-Kanal von den Red Wings geschafft.
Die haben, zu Recht.
Ja, so geil. Die haben so ein Bild gepostet von dem, also von hier der Szenerie und dann immer so das Slideshot immer weiter auf den Typen gezoomt und er im Hintergrund voll Red Wings, fahrt auf seinem Boot. Und alles, der war richtig cool, fand ich.
Das war echt cool. Es waren so ein paar Leute so im Kajak und ein paar auf so einem größeren Boot unterwegs. Auf jeden Fall, es hat halt aber mit den äußeren Bedingungen nicht gepasst, weil es wurde einfach zu warm und die Mittagssonne hat da komplett auf dieses Eis geballert.
Ganz kurz, wer hätte damit rechnen können, dass es da so warm wird, oder? Also ich habe mich zwischenzeitlich schon gefragt, wir haben jetzt Ende Februar. Da kann es auch sein, dass mittags um 12 oder wann da auch immer gespielt haben, die Mittagssonne so warm wird, dass Eis schmilzt.
Es hat auch vorher halt geschneit. Also das Wetter hat halt wirklich verrückt gespielt.
Vielleicht dann, sagt man in Bayern.
Hätte man es trotzdem, das was sie jetzt gemacht haben, den Puckdrop nach hinten verschieben. Vielleicht hätten sie das vorher auch schon machen können, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Eis vorher schon so stabil dann war. Wenn es Richtung Anstoßzeit, sage ich immer, aber Puck-Drop-Zeit ging. Aber mein Gott, am Ende haben sie es hingekriegt. Also das Spiel, sie haben das erste Drittel gespielt. Colorado hat 1-0 geführt nach dem ersten Drittel. Und dann waren die Bedingungen einfach zu schlecht. Also die Leute sind wirklich, Schiedsrichterspieler sind einfach hingefallen, weil Löcher im Eis waren und so. Es ging einfach nicht mehr. Und dann haben sie klitzekleines Päuschen von 8 Stunden gemacht. Und
ich wollte gerade fragen, ich hatte keine Ahnung, wann die weitergespielt haben. Wir sind natürlich irgendwann ins Bett gegangen.
Und dann haben sie das Spiel zu Ende gespielt.
8 Stunden Pause?
Ja.
Weißt du, was eigentlich ziemlich lustig ist? Bis sie es in der ersten Drittelpause gesagt haben, dass sie Probleme mit dem Eis, habe ich gar nichts mitbekommen.
Ja, man hat zwischendurch, haben sie es mal gezeigt, aber ich habe danach halt auch jetzt die Spielerstimmen gelesen und auch keiner, also auch...
keiner von den Verantwortlichen oder Schiedsrichtern.
Nein, ich habe nur McDavid im Kopf, aber es ist nicht McDavid, sondern...
MacKinnon.
MacKinnon hat auch gesagt, keiner hat wirklich im Kopf gehabt, dass wir nicht weiterspielen.
Ach so.
Also, weil die halt so im Wettkampfmodus waren, dass keiner damit gerechnet hat, dass sie nicht weiterspielen. Und dann war es ja irgendwann klar in der Pause. Also, sie haben ja gar nicht die Pausenzeit begonnen.
Genau, das hat der Kommentator gesagt. Also, wir sind jetzt immer noch nicht in der Intermission, diese 18 Minuten, die es dann gibt, sondern immer noch in so einem Zwischending.
Ja.
Also, es hat ja dann noch funktioniert hinten raus. Aber das andere Spiel fängt jetzt auch später an, oder?
Genau, das zweite Spiel wurde daraufhin direkt schon gestern nach hinten verschoben, damit eben nicht diese Mittagssonne wieder einen Streich spielen kann.
Das Spiel quasi heute Sonntag von den Bruins gegen die Flyers spielen, auch in Lake Tahoe. Ja, schade, aber geil hat es trotzdem dann ausgesehen mit dem ganzen Flutlicht, fand ich.
Ja, es hat halt dann, du hattest halt eben nicht mehr dieses Panorama, was ja der Sinn war und deshalb ja auch dieses Mittagsspiel war als TV-Event.
Mhm.
Aber trotzdem war es cool und auch alle haben gesagt, unvergessliches Erlebnis, unglaublich.
Ich fand es auch mega geil und auch was anderes, weil diese Outdoor Games, ich fieber denen ja immer extrem entgegen, weil es halt einfach was Besonderes ist.
Ja.
Aber meistens bin ich dann ein bisschen enttäuscht, weil die Aufmachung ist mega geil, aber dann das Spiel an sich ist so ganz anders. Also natürlich ist das gleiche Spiel, klassisch Eishockey, aber... So im Fernsehen kommt es dann immer gar nicht so doll rüber.
Ja, weißt du warum?
Weil die Fans 1000 Meter weg sind.
Und weil du einfach nichts siehst.
Ja, das auch. Man sieht schlechter. Aber mich stört am meisten, wenn es mit Fans ist, bist du ja in der Halle, ist dann immer mega laut und alles. Und du hörst, auch wenn dann da viel mehr Zuschauer sind, hörst du viel weniger. Weil wenn sie so im Footballstadion sind, ist diese Eisfläche, wirkt so mini klein und die Fans sind so weit weg. Also, es sieht aus, als wäre diese Eisfläche dann so ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Aber gestern hat es mir richtig gut gefallen.
Ja, das war richtig cool.
Das war
cool.
Richtig geil. 3-2 haben die Avs dann gewonnen.
Genau.
Am Ende des Tages.
Cale Makar ist wieder zurück, der war 2 Spiele raus, direkt mit 24:10 Eiszeit sich wieder zurückgemeldet. Grubauer wurde abgefeiert, erstens für seine Leistung, da kannst du gleich was zu sagen, aber halt, was ich eben schon gesagt habe, für seinen Style. Es war halt so sonnig und alle hatten schon diese schwarzen
die Kriegsbemalung.
Sticker, genau, diese Sticker unter den Augen, die ja tatsächlich einfach dafür da sind, dass die Sonne nicht so arg reflektiert für dich, dass du besser siehst. Und er hat halt einfach seine Sonnenbrille aufgezogen und ist da mit seiner Sonnenbrille unterm Helm auf dem Eis gewesen.
War er damit auf dem Eis?
Ja, also nicht beim Spiel.
Ach so, aber trotzdem. Ich habe nur dieses eine Foto gesehen. Nee. Ja, die ist ja gut geschützt unter seiner Torhütermaske.
Ja, ja.
Aber er hat den Style schon echt krass gerockt.
Ja. Ja, aber das haben sie ja tatsächlich als einen Game-Faktor auch mit reingerechnet am Anfang, als sie ja halt dachten, dass alles mittags gespielt wird, dass halt Gruber 2/3
gegen die Sonne
spielen muss.
Ah ja.
Und es ist halt Traumwetter. Und dann, ja, ihr kennt es alle beim Skifahren, wenn der Schnee reflektiert und wenn dann diese perfekte Eisfläche reflektiert, du siehst halt einfach nichts. Und musst dich unheimlich anstrengen. Wenn du es 2/3 hast, gegen 1/3 kann es tatsächlich ein Faktor werden. War jetzt hinfällig und das eine Drittel, also war ja nur dieses eine Drittel in der Sonne, von daher. Ja.
Aber Grubauer, jetzt wo du es schon angesprochen hast, wir feiern immer bei den Deutschen, finde ich, nur sondern Dreiseitel so krass ab. Na, wenn der Deutsche, hätten wir jetzt schon ein paar mehr Siege bei irgendwelchen Turnieren.
Ja.
Und Grubauer ist dieses Jahr so richtig durchgestartet. Also nicht, dass jetzt seine Karriere in irgendeiner Weise stumm verläuft. Also Stanley Cup-Sieger mit den Capitals, dann zu den Avs, da dann so 50-50-Start mit Varlamov. Letzte Saison dann die 1, aber mit Abstrichen, weil Frank Hus auch oft gespielt hat, gerade auch gut gespielt hat, als Grubauer dann verletzt war. Und ja, dann glaube ich, war es eher so ein 50-50-Start bei beiden. Aber jetzt in der dritten Saison bei den Avs und ich weiß nicht, ob es letzte Folge war oder vorletzte Folge, wo wir so ein bisschen über die Vezina Trophy Kandidaten gesprochen haben. Mhm. Und der hat sich mittlerweile da richtig krass reingespielt. In erster Linie, weil er wahnsinnige Statistiken hat, mit über fast 94% Fangquote und unter 2, also deutlich unter 2 mit 1,67 Gegentorschnitt. Aber was auch noch entscheidend ist und was, finde ich, diese Statistiken noch krasser macht, ist, was du jetzt auch vorher schon angesprochen hast, zum Beispiel, dass Cale Makar ausgefallen ist. Und das ist nicht nur Cale Makar, der ausgefallen ist, sondern die Avs haben insgesamt diese Saison jetzt schon 11 verschiedene Abwehrspieler hingestellt. Also da ziemlich viel Inkonsistenz drin gewesen und sicher dann auch nicht besonders gut die Harmonie gewesen. Und Grubauer hat trotzdem diese krassen Stats aufgestellt. Dann ist sein Backup Langzeit verletzt, Pavel Frank Hus auf Injury Reserved Liste. Sein anderer Backup, Miska, ist auf dem Corona-Protokoll. Und jetzt ist sein Backup der vierte Torwart, Adam Werner, der hat erst ein einziges NHL-Spiel gespielt. Also auf dem lastet gerade richtig Druck zum einen und er muss einfach wahnsinnig viel spielen, weil es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist im Moment halt alternativlos, weil die Differenz zwischen Grubauer, Frank Hus und dann Adam Werner gigantisch ist. Und er spielt andauernd und spielt unfassbar gut und hat gestern das Duell gegen Flurry für sich entschieden, der auch eine saukrasse Saison
und
spielt.
Und auch gestern überragend.
Ja, er hält einfach immer überragend zur Zeit. Also
wir haben ja live quasi in voller Länge nur in Anführungsstrichen das erste Drittel gesehen und ohne Flurry wäre es da ganz schwierig gewesen. Sie haben den Penalty Kill, 5-on-3,
ja.
Wo sie nur durch, also nicht nur, aber auch durch Flurry überhaupt im Spiel bleiben. Also sind, das erste Drittel endet nur mit 1-0.
Mhm.
Also da hat er zwei so richtig athletische Saves gehabt. Also
richtig stark einfach. Das haben wir einfach gestern ein Spiel von zwei überragenden Torhütern.
Ja.
Und Grubauer, was mich freut?
Lob.
Hat gewonnen. Ja, Lob.
Lob.
Style und sportlich.
Und
zurzeit absoluter Höhenflug.
Und wer hat das insgesamt das Style-Game gewonnen, was die Reverse-Retro-Jerseys angeht? Beide haben im Reverse-Retro gestern gespielt.
Das ist für mich eine Fangfrage. Also das Style-Game, wenn man nur den Style in Betracht zieht, haben für mich die Colorado Avalanche gewonnen. Die haben in den Trikots von den Quebec Nordiques gespielt.
Aber
das finde ich eine Unverschämtheit. Also gut, Vegas Golden Knights hatten auch geile Trikots an den Start gebracht. Aber wie ihr vielleicht wisst, die Quebec Nordiques haben bis 95, 96 in Quebec gespielt. Und übrigens waren die auch in the mix für den Expansion Draft, der jetzt an Seattle gegangen ist. Hatte sich Quebec auch beworben, aber Seattle hat den Zuschuss bekommen. Schade, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Franchise bei Quebec, in Quebec. Und
können wir ja vielleicht später nochmal drüber reden.
Können wir, ich verhasse mich gleich. Auf jeden Fall sind die in diesen Trikots aufgelaufen. Also die Franchise wurde dann zur Saison 95-96 nach Denver verkauft, geschippert. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall haben sie
umgezogen.
Umgezogen, ja. Ich weiß auch nicht, ob sie den Eigentümer gewechselt haben.
Ja.
Auf jeden Fall wurden die Nordiques zu den Avs in Colorado und die Nordiques waren wirklich immer knapp dran, die letzten 3, 4, 5 Jahre in ihrer, ich nenne es jetzt mal Karriere, in den Stanley Cup Mix zu kommen und den Stanley Cup zu gewinnen. Erste Saison in Colorado. Was passiert?
Ja.
Gleich den Stanley Cup geholt. Und dann war das so, finde ich so, also du bist doch auch angepisst, wenn du jetzt Quebec Nordiques bist und dann von heute auf morgen sagen die, hey, yo, wir spielen jetzt 4000 Kilometer weiter im Südwesten, in einer anderen Stadt und in einem anderen Land, aber gewinnen dann den Stanley Cup. Und jetzt fahren wir aber mit euren Trikots auf.
Ja, viele fanden es schön, aber ich glaube,
ich fand es auch schön, weil die Trikots cool sind.
Einige haben auch deine Gefühlslage. Naja, viele haben es halt eher als so Tribute so gesehen.
Das haben sie ja damals auch schon gemacht, 95, also dann, als sie den Stanley Cup geholt haben, wollten sie ja auch irgendwie eine Parade in Quebec machen und so, auch Tribute für die, an die Nordiques. Haben die auch gesagt, Beep F, euch. Punkt, 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 euch, nein, bleibt in Colorado, macht da euer Ding, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, ihr habt uns die Franchise geklaut.
Ja, verständlich.
Deswegen Style Game für die Fs, weil die Trikots sehr schön sind, aber Gesamtsieger Vegas Golden Knights mit ihren Reverse-Retro-Trikots, die sie sich einfach
zwei Jahre alt
zur Gründung gleich mit dazu designt haben. Aber sie sehen retro aus.
Ich finde, sie haben es gut gemacht. Also auch dieses quasi neue Logo, was sie designt haben, fand ich total cool. Und es hat absolut den Vibe von diesen Retro-Trikots. Also da hat jemand, finde ich, sehr gut designt. Manche haben ja gar nichts, ich glaube, die Flyers haben ja gar nichts geändert, glaube ich.
Ich glaube, das Flyers-Trikot sieht auch schon seit immer gleich aus.
Also die haben es komplett so gelassen. Ich glaube, die Bruins haben auf der Schulter diesen Bären.
Diesen sau hässlichen Bären.
Der so ein bisschen aussieht, als hätte ein Kind ihn gezeichnet.
Das sieht aus wie so ein richtig schief gelaufenes Tattoo.
Ja, oder so, ja. Weißt du, aber das ist nur, ich glaube, das ist nur auf der, also das ist nur das Schulterdesign, weißt du?
Das kann
nicht,
sein.
Das ist nicht das vorne
drauf. Nee, vorne ist dieses, die haben ja so mal dieses eingefasste B. Genau, die haben normal dieses eingefasste B in diesem Kreis und jetzt haben sie nur dieses gelbe B auf dem Trikot vorne drauf. Bevor wir uns jetzt aber weiter verhaspeln, bist du ready, weil ich habe jetzt die beste Überleitung, ist mir gerade eingefallen, überhaupt, wie wir zu unserem Hauptthema heute kommen.
Okay, spontan auf drei. Eins, zwei, drei.
Jetzt, weil wir jetzt gerade über die Nordiques gesprochen haben und über die Stanley Cup Sieg 96, glaube ich, war es. Das war nämlich im Finale gegen
Florida.
Richtig, gegen die Florida Panthers. Die waren damals auch zum ersten Mal in den Stanley Cup Finals. Und rückblickend bin ich natürlich für Colorado irgendwie da. Aber ich habe mich jetzt da erst vor kurzem wieder dran erinnert, als du gesagt hast, hey, Matthias, wollen wir nicht mal ein bisschen über die Panthers reden? Dann dachte ich mir, ja, hey, du hast absolut recht. Wir reden jede Folge irgendwie so ein bisschen über die Panthers. Aber
Nee.
So ein bisschen gemein.
Die Panthers
gemein.
Werden nur erwähnt, wenn du sie nicht in ein Power-Ranking aufnimmst.
Ja, genau.
Das ist die einzige Bühne, die sie von uns bekommen. Und deshalb bekommen sie heute eine größere Bühne.
Genau, also das Timing ist seit jeder Woche gut, über die Panthers zu reden, weil sie richtig gut sind. Und ich musste dann an das zurückdenken, was ich Mitte letzten Jahres habe ich das so eine kleine Doku drüber angeschaut, genau über dieses Stanley Cup Finale zwischen den Colorado Avalanche und den Florida Panthers. Deswegen bin ich jetzt so froh, dass die Avs gestern in diesen Trikots von den Nordiques gespielt haben. Genau, weil dann können wir den Bogen perfekt schlagen.
Klasse.
Genau, das war nämlich wirklich saulustig. Und zwar, ich erzähle die ganze Geschichte. Die Panthers haben in dieser Saison den Rat-Trick eingeführt. Und zwar, Ursprung der Geschichte war, dass Scott Mellenby eine Ratte, die in der Umkleidekabine von den Panthers war, ich glaube sogar vorm allerersten Saisonspiel gegen die Flames, da rumgelaufen ist und er sie dann Tierschützer Ohren zu, mit dem Eishockeyschläger gegen die Wand geklatscht hat und dann war die Ratte tot. Und dann haben sie das Spiel gewonnen und von da an war dann der Rat-Trick geboren bei den Panthers und sie waren dann auf einmal auch richtig, richtig krass gut, sind wie gesagt bis ins Stanley Cup-Finale.
Wie, und dann haben sie jeden Tag künstlich eine Ratte reingemacht?
Nein, dann haben die Fans irgendwann angefangen, Plastikratten aufs Eis zu werfen und es wurden, am Anfang waren es so ein paar Plastikratten und es waren dann immer mehr, irgendwann waren es 100 und ja, dann im Conference-Finale, ich glaube das war gegen die Flyers, waren dann, als sie gewonnen haben, auf einmal 3000 Plastikratten auf dem Eis, genau, also da wo die in Nashville, was werfen sie da, Catfish, Erwälse aufs Eis, in der Joe Louis Arena damals noch, bei Detroit haben sie also Octopus aufs Eis geworfen. Also ist schon ein bisschen komischer Brauch alles, Und da eben in dieser Saison, ihr müsst euch dazu mal ein Video anschauen, vielleicht finden wir eins. Es ist alles voller Ratten. Die ganze Eisfläche ist schwarz voller Plastikratten. Und ja, das kann man so assoziieren mit der besten Saison von den Florida Panthers. Ja. Also unglaublich. So viel dazu. Also die Videos sind wirklich sehenswert. Und dann eben Finale gegen Colorado, dann wurden dann weniger Ratten geworfen, weil sie... Ich glaube, gleich nach... Also sie haben gar kein Spiel gewonnen im Finale und ich glaube, das zweite gleich 8-0 oder 8-1 verloren. Also so viel dann zu dieser Serie, aber das war geil mit den Ratten. Das ist echt geil.
Zeitreise ins Jetzt?
Zeitreise ins Jetzt, ja. Die Panthers sind so ein bisschen die Mannschaft der Stunde mittlerweile. Das Timing ist jetzt ein bisschen schlecht, weil sie gestern tatsächlich gegen Detroit verloren haben, aber das ist... Egal, würde ich mal sagen, weil sie sind 11-3 und 2, also 11 Siege, 3 Niederlagen und 2 Overtime-Niederlagen, brutal in die Saison gestartet.
Damit aktuell in ihrer Division Zweiter hinter Carolina.
Genau, nur ein Punkt.
In der ganzen Liga Dritter gesehen. Also,
wer hätte das gedacht?
Ja, weil jetzt, also auch nach Prozent quasi Dritter.
Mhm. Ja, weil zum gleichen Zeitpunkt letzte Saison, ich meine, jetzt haben sie 24 Punkte, glaube ich, und zum gleichen Zeitpunkt letzte Saison hatten sie 8 Punkte weniger. Und das ist in 15 Spielen dann schon mal
16.
Eine Ansage, dass man so viele Punkte... Also, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, was die Panthers letzte Saison, was viele von den Panthers letzte Saison erwartet haben, setzen sie jetzt um. Aber da hat jetzt keiner mehr so dran damit gerechnet. Also ich kann mich genau erinnern, als wir so ein bisschen die Saisonvorschau-Folge hatten, haben wir uns darauf geeinigt, ja, wir wissen nicht so ganz, wohin. Also, auf der einen Seite wird Vincent Trocheck abgegeben, auf der anderen Seite wird Patrick Hornqvist geholt. Dann verlängern sie nicht mit Mike Hoffman, der mit Huberdeau vielleicht ihr bester Flügelspieler ist, also war natürlich jetzt, und holen dann aber Alexander Wennberg, der in Columbus, ich weiß gar nicht, ob sein Vertrag nicht verlängert wurde, ich glaube, er wurde sogar rausgekauft und das, obwohl er so sehr vielversprechend war auf der Center-Position in Columbus. Also es waren viele Sachen, ich weiß es noch ganz genau, da haben wir gesagt, boah, keine Ahnung, was die gerade vorhaben oder wohin die Franchise geht, und es hat sich ja wirklich perfekt ausgezahlt. Also wenn ich jetzt mal so ganz kurz nackte Zahlen von ein paar Neuzugängen: Carter Verhaeghe hat in Tampa keine große Rolle gespielt. Jetzt 16 Spiele gemacht, 13 Punkte. Also fast ein Punkt pro Spiel. Wir reden jetzt nur über Free Agents. Anthony DeClaire, 15 Spiele, 8 Assists, macht 10 Punkte. Also 0,66 Punkte pro Spiel. Wennberg ist mehr als einen halben Punkt pro Spiel. Und Radko Gudas spielt 17 Minuten pro Spiel und Mackenzie Wieger spielt 22 Minuten 30 pro Spiel. Das sind alles Spieler, die waren bei ihren jeweiligen Teams davor, bis auf Mackenzie Wieger, der war schon in Florida, hat nur verlängert, alle auf dem abstellenden Gleis, und also auf dem Abstellgleis, und spielen jetzt eine riesige Rolle in Florida und spielen unfassbar gut. Also Radko Gudas wurde einfach dafür geholt, ein bisschen die Physis, die Physis ins Spiel von den Panthers zu bringen, und setzt es um und bekommt dazu noch wahnsinnig viele Spielminuten. Penalty Kill ist ja ein ganz zentraler Punkt. Das hat er davor, abgesehen davon, dass er sehr physisch ist, nie so umsetzen können. Carter Verhaeghe, wieso machst du jetzt so viele Punkte auf einmal? Anthony DeClaire wurde von Ottawa, Columbus durchgereicht. Wie schon gesagt, Wennberg auch, hat überhaupt keine Zukunft mehr gehabt, wurde rausgekauft und spielt jetzt eine zentrale Rolle bei den Panthers. Und dann dieser große Trade in der Offseason, als Hornqvist gekommen ist und man Mike Matheson abgegeben hat nach Pittsburgh. Das war so ein Trade, Pittsburgh musste irgendwie ein bisschen in der Abwehr was tun. Und ich habe den Trade damals schon nicht so ganz verstanden, aber beide waren halt so, ja, wir probieren es jetzt einfach mal, im Herbst ihrer Karriere. Ja, Hornqvist jetzt Punkt pro Spiel. Ein bisschen weniger. Ich glaube, er hat 15 Punkte in 16 Spielen gemacht, aber spielt einfach krass gut. Es scheint alles aufzugehen diese Saison. Ich habe auch schon ein paar Interviews gelesen, die die Florida Panthers in the mix für einen Cup-Contender nehmen. Ja, uff, genau. Finde ich jetzt auch noch nicht, dass sie so weit sind. Aber man hat gesehen, also Bill Zito hat, also der General Manager von den Panthers, hat viele mutige und Entscheidungen getroffen, die keiner so richtig nachvollziehen konnte. Insbesondere nicht mit, dass man nicht mit Mike Hoffman verlängert hat und sich dafür Patrick Hornqvist geholt hat. Aber es hat sich bisher wirklich alles ausgezahlt.
Einzige Problemstelle oder einziges Problem, was wahrscheinlich auf sie zukommt und gerade schon so am Aufkochen ist, Torhüter-Position, oder?
Ja, das wird sie vor allem noch einholen.
Deshalb meine ich aufkochen. Es
Ja.
kocht noch nicht, es ist noch nicht explodiert, aber es brodelt.
Genau. Weißt du, warum es noch nicht übergekocht ist? Weil Bobrovsky immer, also in den letzten Jahren auch bei Columbus, meistens ein schlechtes Jahr hatte und dann wieder ein richtig krasses Jahr. Wieder ein Vezina-Jahr. Aber er war jetzt letzte Saison nicht gut und ist diese Saison, ich glaube, nicht mal mehr ihr Starttorwart. Sie haben zwar
Nee.
beide gleich, also der andere Torwart ist Chris Drieger. Und sie haben beide gleich viele Starts bis jetzt, ich glaube 8. Aber wenn jetzt morgen die Playoffs anfangen, steht nicht Bobrovsky im Tor, sondern Chris Drieger. Und das ist nicht das, was man sich in Florida, glaube ich, vorgestellt hat, mit einem der Free Agent neben Panarin in dieser Offseason gewesen ist. Torwart, zweitbestverdienster Torwart der ganzen Liga nach Carey Price. Verdient, glaube ich, gerade aus 10 Millionen. Bobrovsky.
10 Millionen pro Jahr bis 2026.
Also noch 5 Jahre. Puh. Und Chris Drieger braucht nach dieser Saison einen neuen Vertrag. Ich habe die Zahlen gerade da. Also Chris Drieger, wie gesagt, 8 Spiele. Bobrovsky auch 8 Spiele. Chris Drieger eine Fangquote von 92,6%. Bobrovsky 88,9%. Und über ein Tor mehr im Gegentorschnitt als Chris Drieger. Das ist eine Personalie, die ist jetzt sehr problematisch, aber wenn sich das jetzt noch nach der Saison oder in die Saison nicht bessert und nächste Saison weiter so verhält, holt es dich ein, weil du hast 10 Millionen für was, wo du wenig Benefit rausholst und was eigentlich das Gesicht deiner Franchise sein sollte.
Ich glaube auch, dass abgesehen von, in diesem Fall, abgesehen von den reinen Zahlen, weil an sich haben sie aktuell, wenn du die aktuellen Spiele anguckst, kein Problem, weil Bobrovsky schwächelt, Driga ist da, spielt hervorragend und besser. Das heißt, an sich, wenn du eine normale Konstellation anguckst, okay, du hast zwei Torhüter, wir gewinnen trotzdem, weil der andere gerade besser ist. So. Trotzdem hast du auch in the long run, wenn es diese Saison so bleibt, ein emotionales Problem, weil du kannst nicht deinen 10 Millionen Torhüter, der deine Eins ist, weniger Spielzeit geben und weniger Spiele geben. Also du kannst nicht von 50-50 auf keine Ahnung wie viel Prozent gehen, aber du
Ein
kannst nicht
Drittel, zwei
Driga
Drittel.
ja mehr Spiele geben.
Nee,
Es
Bobrovsky
ist
ist mit
nicht
den Zahlen die
möglich.
Eins.
Eben.
Ja.
Und deshalb also umso weiter die Saison geht, umso problematischer wird es. In the long run dann sowieso einfach mit diesen 10 Millionen.
Ja.
Du kannst ihn nicht traden.
Nee.
Du kannst ihn mit der Laufzeit auch nicht rauskaufen
Nee.
eigentlich. Er muss einfach aus dieser Schwächephase wieder rauskommen.
Ja, muss er. Und ich glaube, diese Saison, wenn er sich jetzt noch ein bisschen steigert, ist eine super Gelegenheit, weil so wie es aussieht, kommen die Panthers in die Playoffs. Und Bobrovsky ist einer, der läuft dann heiß. Wir können, also das, am präsentesten habe ich natürlich die Serie gegen die Lightning von vor 2 Jahren. Da war er im ersten Drittel absolut Müll. Im ersten Drittel vom ersten Spiel 3 Gegentore kassiert. Und dann hat er sich geschüttelt. Und wie geschüttelt? Und dann haben die Lightning nichts mehr an ihm vorbeigebracht. Dann haben die das ja noch gewonnen, das erste Spiel, gedreht. Und dann die anderen 3 Spiele keine Chance mehr. Der ist sowas von heiß gelaufen. Und vielleicht sind das so Momente, die er braucht. dass er da ein bisschen den Schalter umlegen kann.
Ja.
Weil auch in der Abwehr kann es nicht liegen, dass seine Zahlen nicht so gut sind. Also ich meine, Aaron Ekblad und Keith Yandel zum Beispiel spielen vielleicht ihre beste Saison in ihrer Karriere bis jetzt. Also unglaublich. Und du siehst ja auch an den Zahlen von Chris Drieger, dass es möglich ist. Und das ist auch nochmal ein Problem, wenn der so gut hält, weil du musst ihm ja dann einen neuen Vertrag geben. Aber diese 10 Millionen sind ja schon...
Das ist das, was ich meinte, fix. Was man nicht so richtig beschreiben kann, weil es ist einerseits für die aktuelle Situation natürlich gut, dass Chris Drieger gut hält. Logisch, jede Franchise will Spiele gewinnen. Mhm. Jede Franchise will, dass der Backup-Goalie gut ist. Aber irgendwie ist es auch nicht gut, weil du diese Drucksituation auf Bobrovsky hast.
Ja.
Also weißt du, wie...
Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist eine verzwickte Situation. Und du hast ja dann noch... Oh, jetzt weiß ich den Namen nicht ganz genau. Ich glaube, Sean Montembeau haben sie noch als dritten Torhüter, der auch richtig drückt, der gut hält, ein großes Talent ist und eigentlich auch so auf die NHL-Karriere oder zumindest mal auf ein paar Spiele drückt. Aber du hast halt auf der einen Seite keine Argumente, weil der zweitbeste Torwart der ganzen Liga ist oder der ganzen Welt ist in dem Fall. Und auf der anderen Seite hast du keine Argumente, weil Chris Drieger Fangquoten hat jenseits von gut und... Also, nee, jenseits von böse. Also, richtig gut.
Und letzte Saison auch schon.
Letzte Saison auch schon. Ja, genau.
Also, letzte Saison auch insgesamt war dann 7-2-1 und 93,8%.
Wahnsinn, Wahnsinn.
In das seiner ersten richtigen, wo er mehr Spielzeit hatte.
Ich meine, wenn du diese Zahlen auf eine ganze Saison
hochrechnest,
dann sind es Vezina-Zahlen. Unglaublich. Und er ist, und trotzdem ist Bobrovsky die Eins im Tor. Es ist... Ich bin gespannt, was da passiert. Also ich kann mir vom Talent her wird sich Bobrovsky auf jeden Fall noch steigern können und ich glaube, er wird auch wieder besser. Letztes Jahr war es halt noch so ein bisschen die Eingewöhnungsphase und vielleicht das und Florida war auch echt nicht gut und sorry, dass die Nachbar hier den ganzen ihre Tische umstellt und so quietscht. Aber diese Saison ist es einfach anders, weil Florida richtig gut spielt, richtig gut verteidigt, vorne gut spielt, die Angreifer gut mitverteidigen und trotzdem bekommt er es nicht so ganz auf die Kette.
Ich habe halt so ein Zitat gelesen, wo ich jetzt natürlich schwacherweise nicht mehr weiß, wer der Zitatgeber ist, aber es war, Bobrovsky war dieser Vergleich, den du ja auch so ein bisschen hatte er mit, dass er ein Rollercoaster-Goalie ist, also die Tendenz hat, Hoch- und Tiefphasen zu haben, die auch höher auseinander sind von der Leistung im Gegensatz zu anderen stabileren Torhütern haben, wo du aber diesen Plusfaktor hast, dass die Hochphasen dann sowas sind wie in den Playoffs heiß laufen, weil er dann mental einfach überragend ist und nur hoch ist. Und er hat halt aber gesagt, okay, aber mit wachsendem Alter, mehreren Saisons, eigentlich wirst du immer stabiler und er wird's halt nicht. Er bleibt halt dieser Rollercoaster-Goalie und wie viel Spiele braucht's, bis er einfach unten kleben bleibt. Und ich fand es einen ganz guten Aspekt so, weil die normale Laufbahn eines Spielers ist immer mehr Stabilität. Egal auch auf welcher Position.
Und auf welchem Niveau auch ein bisschen.
Genau.
Ja, du pendelst dich halt dann
immer ein. Du pendelst dich einfach mehr ein, weil du weißt, du erkennst deine Stärken, du fokussierst dich auf deine Stärken, du weißt besser, wie du deine Schwächen ausgleichst. Du wirst einfach ein stabilerer Spieler und du musst auch irgendwann mit wahrscheinlich dann auch irgendwann schwindender Physis auf verschiedenen keine Ahnung, ein Chara ist jetzt, würde ich sagen, nicht physisch schwach, der gewinnt immer noch alle Preseason-Dinger, aber der macht alles durch Erfahrung und Konstanz fett.
Du weißt halt, was du kriegst.
Du weißt, was du machst, was du abliefern kannst und du lieferst das ab.
Genau. Und
willst du von einem 32-jährigen Torwart immer noch einen Rollercoaster-Torwart?
Nein. Florida hat dem Torwart, hat Bobrovsky geholt, dass sie einen der besten Torhüter der Liga haben. Und sie haben ihn auch, sie bezahlen ihn auch in Konditionen, dass er einer der besten Torhüter der Liga ist. Und er ist jetzt mit den Zahlen, die ich vorher vorgelesen habe, nicht mal in der oberen Hälfte der besten Torhüter der Liga.
Und dein Backup ist es.
Und dein Backup ist es,
ja. Das macht es aber noch schlimmer.
Und du warst es letzte Saison auch nicht.
Ja.
Und ich sag dir, letzte Saison haben die Panthers, die wollten ja auch unbedingt Panarin haben, also die waren da schon so ein bisschen on a mission, richtig groß rauszukommen. Das ist ja richtig in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, also als noch Eishockey gespielt wurde vor der Unterbrechung wegen Corona, es war ja ein Schneckenrennen um diesen letzten Playoff-Platz zwischen den Leafs und den Panthers. Also es sah ja wirklich so aus, dass beide nicht wollen. Beide, die da auf diesen achten Platz, also diesen zweiten Wildcard-Spot hätten kommen können, das war fürchterlich. Und eigentlich hätten ja beide Teams dieses Potenzial gehabt, richtig gut zu sein von den Spielern her, und keiner hat es bekommen. Aber jetzt, beide Mannschaften liefern genau das ab, was man letzte Saison von ihnen erwartet hat in der Regular Season. Also die Panthers, ich weiß nicht, hast du gerade die Tabelle da von der Liga? Also wie gesagt, ja. Ich glaube, sie sind einen Platz hinter Carolina, und Carolina ist auch richtig...
In ihrer Division.
In ihrer Division, genau. Carolina ist ja auch eine Ansage, die sind super jung, super gut, super talentiert, die hatten wir, habe ich jetzt auch schon länger auf dem Zettel, und hätten die nicht so Pech gehabt mit ihren Torhütern, hätten sie Boston letzte Saison in den Playoffs auch das Leben viel schwerer gemacht, als sie es am Ende gemacht haben.
Ja, ich habe mir auch vor
Entschuldigung?
Nee, erzähl.
Und die Panthers sind da jetzt genau drin, und du hast ja, also hätten sie jetzt gegen Detroit nicht verloren, was immer passieren kann, wären sie erst in dieser Division, und du hast ja in dieser Division auch immer noch Tampa mit am Start, Stanley Cup-Sieger Dallas mit am Start, die letzte Saison im Stanley Cup-Finale waren. Also, die Division ist tough.
Ja, und ich habe mir vor der Folge nämlich auch noch ein paar, also es läuft ja offensichtlich. Mhm. Powerplay Percentage, sie sind jetzt das fünftbeste Team der Liga.
Okay.
Stark, wer sind die anderen vier?
Hast du es, weil du weißt es, oder? Ja. Also, ich würde mal sagen, Boston hat ein gutes Powerplay.
Mhm, nee.
Okay.
Also nicht unter den Top 5.
Okay, dann, naja gut.
Ich kann mich immer die ganze Liste
aufmachen. Eine sichere Nummer beim Powerplay ist immer Edmonton. Auch nicht. Clara hat den Kopf geschüttelt.
Sorry, das ist nicht so gut.
Weil sie es nicht gehört hat.
Für einen Podcast-Hommage, ne?
Wir können sie jetzt nächste Mal filmen. Ah, da muss ich mich schöner anziehen. Und du auch.
Heute werden wir nicht kamerafähig.
Clara sitzt im Habs-Shirt da. Okay, jetzt weiß ich immer noch keinen, der im Powerplay richtig gut ist. Also Edmonton nicht. Tampa? Hat Tampa so ein gutes Powerplay?
Wie komme
ich Ach, jetzt hat
der
ganz
Statistik hier.
Ganz klar, die, genau, da musst du... Aber du hast es doch aufgeschrieben, oder?
Ja, die ersten fünf habe ich.
Okay, dann kriegen wir die doch jetzt raus. Also pass auf, jetzt weiß ich's. Die Toronto Maple Leafs sind wahrscheinlich Erster, oder?
Ja.
Okay. Wer hat noch ein gutes Powerplay? Ich überlege mal, wer so richtig viele Powerplay-Tore geschossen hat bis jetzt. Wahrscheinlich Joe Pavelski. Joe Pavelski spielt bei Dallas. Ist Dallas mit dabei?
Ja, Zweiter hinter den Leafs.
Okay. Aber ich glaube, jetzt bin ich raus. Wenn Edmonton und Boston nicht dabei sind, dann bin ich...
Jetzt habe ich es aber tatsächlich hingekriegt, und Boston ist die 6.
Oh. Mist. Und Edmonton?
Die 9.
Okay, wäre nicht so gut dann. Dann sag's mir.
Die Leafs?
Ja?
37,5.
Ja, die haben ja auch gestern wieder gegen die Habs so viele Powerplay-Tore geschossen. Das ist doch zum Davonlaufen. Austin Matthews geht richtig ab, der Typ. 18 Tore in 18 Spielen, 19 Spielen, 17 Tore in, was weiß ich, schießt Tore ohne Ende.
Im Zweiter wären dann die Dallas Stars.
Ja.
33,3. Buffalo Sabres natürlich, 32,6.
Da hätte ich drauf kommen können, weil die haben wir auch in der Saisonvorschau extra für Powerplay gelobt mit Victor Olofsson und Jack Eichel. Aber auch haben wir gesagt, dass das alles ist, was sie aufs Eis bringen.
Ja, aber das haben sie hier.
Und ich sag dir, wenn jetzt ganz kurz zu Buffalo, jetzt wo du es schon angesprochen hast, ich glaube, dass die jetzt vor einer ganz wichtigen Entscheidung stehen, weil... Ich weiß nicht, wie sie da stehen in ihrer Division, aber sicher nicht gut und sicher nicht auf Playoff-Kurs. Und Taylor Hall hat nur ein Jahr Vertrag. Ich denke, es wäre gut, möglichst zeitnah eine Entscheidung zu treffen, ob du Taylor Hall jetzt halten willst bis zum Ende der Saison oder ob du ihn jetzt und möglichst früh für den bestmöglichen, für alles, was du rauskriegen kannst, abgibst. Und dann da nochmal ein paar Teile für die Zukunft holst und ein bisschen Masse, Picks, Talente holst für Taylor Hall. Auf der anderen Seite hast du dann dieses Riesenproblem, dass dein absoluter Franchise-Player Jack Eichel nicht besonders happy sein wird, wenn du ihm Taylor Hall versprichst und Taylor Hall gibst und dann ist er nur 20 Spiele da. Also, die haben natürlich auch eine super harte Division hier mit Boston, Washington, Pittsburgh, den Flyers, den Islanders erwischt. Aber ich weiß nicht, sind sie Letzter, Vorletzter?
Sie sind Letzter.
Sie sind Letzter. Also, es ist einfach nur Kacke für die, läuft es zurzeit. Aber das Powerplay läuft, ist, immerhin. Ist klar. Powerplay läuft, aber das ist ja auch keine Überraschung. So, und wer ist jetzt auf der 4 im Powerplay?
Chicago.
Oh, da wäre ich nie drauf gekommen.
Das wird, ich dachte nämlich eigentlich, dass du vielleicht auf die anderen kommst.
Aber
ja.
Chicago ist eh auch richtig geil. Mit dem Powerplay, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber ihr Goalie. Wir haben doch gesagt, am Anfang der Saison, boah, Chicago wird Jutta bekommen, weil sie keinen Torhüter haben. Und ich glaube, Chicago ist auf dem Playoff-Platz zurzeit.
Ja, die sind gerade Dritter.
Wow. Und nur mit einem Torhüter, ich glaube, Lankinen heißt der. Und Rookie stand am Anfang ja gar nicht im Tor, sondern da war 4-5 Spieler immer Delia und Malcolm Subban im Wechsel. Und seitdem hat Lankinen in dem Fall übernommen und hält alles.
Ja. Sie haben auch ein paar Spiele mehr. In der Division gibt es auch einen Shift mit den Spielen.
Ja, Dallas hat ja Corona und...
Genau, so. Aber nur um es kurz ein bisschen zu relativieren, aber trotzdem, ja, aktuell.
Nee, die sind eine richtig positive Überraschung. Also, ich mag die ja sowieso, die Franchise, aber auch hier tut es denen gut, weil ich glaube, die sind auch so ein bisschen Gen-Rebuild und... gab es ja auch diese ganzen Verwerfungen mit Jonathan Taves, der sagt so, hey, irgendwie hätte ich ganz gern gewusst, dass wir rebuilden. Und jetzt läuft es ja so gut, dass man da nicht denkt, dass die gerade einen riesigen Umbruch starten wollen. Aber zu verdanken haben sie es ihrem Goalie, dem jungen Mann. Der könnte ich mir vorstellen, dass der bei der Calder Trophy in Wörtchen mitspielen wird. Und anscheinend im Super Powerplay, von dem ich ehrlicherweise gar keine Ahnung hatte.
Ja, auf jeden Fall Florida.
Ah ja, Florida.
Das war eigentlich noch unser Thema.
Also eigentlich unser Thema. Und wie gesagt, Playoffs kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie die erste Runde überstehen. Dann sind sie noch nicht reif genug, denke ich. Und ich weiß ja nicht, ob alle, die jetzt so krass einschlagen, wir haben da noch ihren besten Spieler gar nicht erwähnt, mit Jonathan Huberdeau, der... weiß ich nicht, 1,5 Punkte pro Spiel macht, 15 oder 16 Assists, jetzt All-Time-Franchise-Leader ist in Assists und Punkten. Also der Superstar der Mannschaft und Alexander Barkov ja auch einen Punkt pro Spiel macht, ihr Super-Center. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die ich vorher genannt habe, Carter Verhey und Patrick Hornquist und so weiter und auch Alexander Wennberg und Anthony Duclair auf dem Niveau weiterspielen werden, dass sie gerade spielen. Aber das sage ich seit 2-3 Wochen immer so ein bisschen und sie spielen wieder die Woche klasse und wieder die Woche klasse und wieder die Woche klasse. Also, wer weiß, wo es hingeht. Macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen und sie haben auch Fans, ein bisschen. Als eine der wenigen Mannschaften. Die Rangers packen jetzt auch wieder ab Ende nächsten Jahres Fans. Nicht Ende des Jahres, sondern Ende des Monats haben die Rangers dann auch wieder mit gewissen Auflagen Fans im Stadion, also in der Halle.
Aber also aktuell nur für 2 oder 3 Spiele angesetzt.
Achso, die testen das mal so aus, oder was?
Ja, also wie so eventmäßig haben sie es gerade angesetzt.
Ich weiß nicht, also neben Florida, glaube ich, Dallas hat auch noch ein paar Fans drin. Aber sonst wüsste ich jetzt keine Mannschaft so aus dem Stegreif. Aber ja, ist ja, vielleicht kommen jetzt noch ein paar dazu, aber ich denke, das wird sich eher alles in den USA abspielen. In Kanada sind die Regeln da wohl deutlich strenger. Auch die doppelt so lange Quarantäne und so, was wir bei dem einen Trade besprochen hatten. Aber ja, let's hope for the best dahingehend.
Sollen wir ganz kurz vielleicht über diese Corona-Regeln reden?
Ja,
gerne. Also nicht die Regeln, aber wir haben eine Frage nämlich bekommen von Mario, der so ein bisschen gesagt hat, was wir auch angesprochen haben, oh, es fallen ja doch immer hier Spiele aus, die werden verschoben, hier ist eine Mannschaft wieder eine Woche raus. Ob es dann einen Punkt gibt, wann gesagt wird, okay, dann muss die Saison vorbei sein. Also wie das dann, wie die Pläne aussehen.
Ja, also es gibt einen Zeitrahmen, also was alles terminiert ist. Und der steht auch aktuell noch, ob sich das, ich werde es euch gleich vorlesen, aber also der steht aktuell noch. Klar, wenn sich jetzt die Spielabsagen und Ausfälle immer mehr häufen, dann ist irgendwann kein Platz mehr. Also die NHL hat schon Platz gelassen, um Spiele nachholen zu lassen. Machen sie jetzt auch gerade. Und aktuell sieht es so aus, dass jetzt am 12.04. ist die Trade Deadline. Am 8.5., also einen knappen Monat später, ist dann der letzte Tag der Regular Season. Dann ist die Regular Season aus. 3 Tage später gehen die Playoffs los, am 11. Und die sind spätestens am 9.7. aus. Also wenn alle Spiele in Game 7 gehen und auch das Stanley Cup Finale in Game 7 geht, ist dieses Game 7 am 9.7. Eine Woche drauf müssen alle Mannschaften ihre Protection List einreichen für den Expansion Draft. Machen wir dann auch noch eine Folge dazu, würde ich sagen.
Ja.
Also die Spieler, die sie dann quasi schützen vor den Seattle Kraken, das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist, alles im Detail. Und dieser Expansion Draft ist dann am 21.07. Dann wird offiziell, dürfen die Kraken von jeder Mannschaft einen Spieler sich aussuchen. Und am 23. und am 24. ist dann der Entry Draft. Und am Ende des Monats Juli, also zum 1.8. dann Free Agency. So ist jetzt der Fahrplan, noch steht er. Ich hoffe, es wird so weitergehen.
Offizielle Ansage war auch, dass der steht. Also, dass daran nicht gerüttelt wird.
Ja, also so habe ich es auch wahrgenommen, aber
man weiß es ja im Moment nicht.
Ich weiß nicht, sie sind ja nicht so wie, also am Schluss ist es so wie im Baseball, dass sie da 10-mal die Woche spielen, so ungefähr.
Ja.
Keine Ahnung, wie das ist, aber jetzt gerade im Moment steht er noch und sobald es, also solange es nicht überhand nimmt, glaube ich, geht es auch so weiter. Oder bleibt bestehen zumindest. Wollen wir noch über eine Mannschaft quatschen?
Ja.
Ganz kurz, weil jetzt haben wir die eine Mannschaft so krass gelobt und in den letzten paar Tagen ist mir eine Mannschaft so richtig negativ aufgefallen, obwohl die ähnlich wie die Panthers letzte Saison richtig ambitionierte Ziele nach der Offseason hatten und eine richtig ambitionierte Offseason hatten, und zwar sind das die Calgary Flames. Wir wissen ja bestimmt, die haben ja so ein Drittel von den Vancouver Canucks verpflichtet, mit unter anderem ihrem Torwart, einem ihren besten Verteidigern und so weiter und so weiter. Und das funktioniert jetzt noch nicht so ganz. Also man ist in der kanadischen Division relativ souverän aus dem Playoff-Race zurzeit raus. Erstes Toronto, danach Edmonton, Winnipeg und Montreal. Die haben allerdings, wie in der anderen Division auch, die einen haben 4 Spiele mehr als die anderen und so weiter. Also die 4 Mannschaften sind deutlich vorne weg. Und dann kommen halt die Flames und auch die Vancouver Canucks, die auch sehr enttäuschend sind. Die hat ja Clara letztes Mal angesprochen. Und ja, die Flames, der Einzige, der die so ein bisschen noch in the mix hält, ist eben Jakob Markström. Der hält, ähnlich wie Chris Drieger, sehr, sehr gut.
Alles, was er kann.
Alles, was er kann. Und das war es aber schon ziemlich. Also zum Beispiel sein Backup David Riddick, der auch, ich glaube, jetzt 3 oder 4 Spiele gemacht hat, hat halt noch keinen Sieg, alles verloren. Das ist bitter da. Und jetzt 2 heftige Pleiten. Also eine Pleite, die war normal, 2-1 gegen Edmonton. Und die letzte Pleite, 7-1 gegen die absoluten Erzrivalen. Es ist halt schon bitter. Und davor 5-1 gegen Vancouver verloren. Also das sind jetzt Torverhältnis von 3-14 in den letzten 3 Spielen. Also, und die Lücke wird immer größer zu Platz 4, der die Playoffs sind. Und das ist auf jeden Fall, auch wenn es sehr eng ist in der Division und man nicht, und die 6 Mannschaften bis auf Ottawa alle gute Chancen auf die Playoffs hatten, wäre es für Calgary echt scheiße, wenn sie die Playoffs verpassen, weil sie einfach in dieser Offseason sehr ambitioniert waren und viele Leute überhaupt nicht das abliefern, was man gewohnt ist. Also du hast deine Stars, die liefern ab, Markström liefert ab, Johnny Gaudreau liefert ab, Elias Lindholm liefert ab und Sean Monahan liefert mit Abstrichen ab. Das sind die 4, aber danach kommt ganz wenig. Also Tkachuk hinkt seiner Form weit hinterher. Ich glaube, er hat erst 10 Punkte oder so abgeliefert. Und dann die Ergänzungsspiele, die so wichtig sind, was wir auch immer bei Edmonton gesehen haben, weil wenn nur deine Top-Leute liefern, dann kommst du einfach nicht in die Playoffs. Und jetzt haben sie halt mal geschafft, dass auch Ryan Nugent-Hopkins regelmäßig trifft zum Beispiel. Und ich habe mir jetzt hier mal 3 rausgesucht, 4 rausgesucht. Dominic Simon kam neu, Joachim Nordström neu und Josh Livo neu. Das sind jetzt keine riesen NHL-Namen, aber Dominic Simon hat in Pittsburgh souverän gespielt. Josh Livo hat bei den Canucks souverän gespielt. Und Joachim Nordström hat auch souverän gespielt bei den Bruins, glaube ich, war der. Das war das, was du vorher gesagt hast. Du weißt, was du kriegst aus den Spielern. Und dafür haben sie sie geholt. Jetzt haben die 3 Spieler insgesamt 39 Spiele gespielt und 2 Assists. Das war's. Also du siehst, das Gefälle ist riesig nach Gaudreau, Lindholm und Monahan, die allerdings auch jetzt nicht super spielen, sondern sehr gut spielen. Aber danach kommt nichts mehr bei den Flames. Dazu noch Brandon Tanev, der so als neuer, ja, neben Giordano vielleicht als neuer Superverteidiger verpflichtet wurde, hat jetzt auch erst 3 Punkte abgeliefert in der laufenden Saison. Also hinkt da auch den Erwartungen krass zurück. Ich glaube, da ist an der Spitze, also für den General Manager für Tree Living und den Coach Jeff Ward, da lastet ganz schön viel Druck auf denen, weil gib denen jetzt noch ein paar Spiele, lass sie jetzt noch 2-mal gegen die Habs verlieren und 2-mal gegen Winnipeg verlieren oder wie auch immer ihre nächsten Spiele aussehen, dann ist die Kluft zwischen Playoffs und Nicht-Playoffs riesig. Und Toronto ist ja sowieso schon enteilt da vorne. Also die können ihre Playoff-Reise schon, denke ich mal, fest einbuchen. Und wenn die Flames jetzt nicht die Kurve kriegen und jetzt die nächsten Spiele auch noch verlieren, und die sind ja auch alle innerhalb der Division, also es ist ja nicht so, dass du nicht gewinnst, sondern nicht nur nicht gewinnst, sondern die anderen setzen sich ja automatisch immer ab. Also wenn jetzt früher, also in letzter Saison hast du halt ein Spiel verloren, aber das war halt eine andere Division, da war es ja, oder andere Conference, da war es nur halb so schlimm, weil nur du hast verloren. Aber jetzt verlierst du und dein direkter Konkurrent gewinnt automatisch. Also jedes Spiel ist viel mehr wert. Und deswegen wird es für die Flames, gerade jetzt so wie es aussieht, kommt jetzt in eine ganz entscheidende Saisonphase. Und wenn David Riddick nicht anfängt, Spiele zu gewinnen, wird es sowieso...
Das Licht flackert.
Das Licht flackert?
Bei den Flames.
Ah, oh, den hätte ich gerne aufs erste Mal verstanden. Noch flackert es, ja. Sie sehen ja noch nicht, ist ja noch nicht ganz aus.
Eben.
Oh, tolles Stilmittel. Danke dafür. Ja, aber das ist mir auch, wenn ich die Flames jetzt gar nicht immer so doll verfolge, aber es ist mir aufgefallen, dass die immer weiter abgewatscht werden. Und jetzt auch eben die letzten Resultate, die tun weh. Klar, wenn Connor McDavid heiß läuft, verlierst du halt mal 7-1, aber...
Dann brennt's.
Dann brennt's. Oh. Sehr gut, danke. Also, die... zweite, dritte, vierte Reihe von den Flames muss einfach anfangen, ein bisschen mehr aufs Eis zu bringen. Tkachuk muss anfangen, der Superstar zu sein, der eigentlich sein sollte. Und möglichst bald. Sonst sehe ich Probleme bei den Flames.
Sonst geht's Licht aus. Du musst erst die Sachen mitnehmen.
Ich muss mitnehmen, ja. Wir gehen jetzt Drachensteigen, würde ich sagen.
Ja?
Von mir aus gerne.
Okay. Dann gehen wir jetzt Drachensteigen.
Dann wünsche ich euch noch einen guten Start in die Woche, noch einen schönen Sonntag. Kommt drauf an, wann sie es anhört. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.